Der heutige Predigttext steht im Daniel 6, Verse 11 und 12. Das ist die Situation, wo die Minister zum Darius kommen und sagen, erlade doch ein Gesetz, dass niemand innerhalb von 30 Tagen darf zu einem Gott oder zu einem Mensch eine Bitte bringen, ausser zu dir. Und da setzt unser Text ein. Und da heißt es: Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. So Wort Gottes.
Das Thema ist langfristig denken. Und ich möchte mit einer ganz direkten Frage starten. Und zwar, bist du Christ oder betest du schon? Bist du Christ oder bist du ein Better? Du kannst die Bibel auftun, wo du willst. Du findest überall Menschen, die beten. Die Bibel ist ein Gebetsbuch. Und mein Wunsch ist für die Predigtserie, wir haben unser Gefühl, die Ewigkeit mit Gebet auseinandergesetzt. Und du kannst vielleicht denken, oh mein Gott, zum Glück kommt jetzt mal etwas Neues. Aber mein Wunsch ist, dass es nicht einfach ein Hype ist. Nicht einfach eine besondere Idee, jetzt machen wir eine Serie zum Thema Gebet, sondern dass eine Leidenschaft auslöst. Dass es Sehnsucht weckt, den Gott anzubeten, den zu bitten, ihn anzuflehen, ihm zu begegnen im Gebet. Schau, es reicht, bekehrt zu sein, um in den Himmel zu kommen. Aber es reicht nicht, um den Himmel auf die Erde zu bekommen. Es reicht, bekehrt zu sein, Christ sein, um in den Himmel zu kommen. Aber es reicht nicht, um den Himmel auf die Erde zu bekommen. Dort möchte Gott Better haben. Dort sucht er sie, die langfristig beten, die dranbleiben. Wenn sie wissen, da möchte ich, dass Gott, dass ich durchbete. Dass ich durchbete. Langfristiges Denken ist das Thema. Und ich möchte zeigen an einer kurzen Geschichte, was langfristiges Denken ist. Auf der Insel Visingsö in Schweden gibt es einen mysteriösen Eichenwald. Das ist die grösste Insel in dieser Region mit rund 20'000 Eichen. Und das Mysteriöse daran ist, dass Eichen auf dieser Insel nicht heimisch sind. Und man hat sich lange gefragt, woher kommen die Eichen? Und irgendwann, 1980, hat die schwedische Marine ein Telegramm bekommen von der Forstwirtschaft mit der Nachricht, das Holz für den Schiffsbau ist jetzt schlagfertig, man kann es abholzen. Und alle in der Marine haben sich gefragt, mein Gott, wir bauen Schiff schon lange nicht mehr mit Holz, so grossmehrheitlich. Hat irgendjemand Holz bestellt, braucht man einen neuen Tisch? Sie haben es nicht herausgefunden, sie haben nachher geforscht, dann haben sie festgestellt, dass der Karl Johann IV., der schwedische König, 1829 befohlen hat, dass man auf dieser Insel Eichen anpflanzt. Weil man gewusst hat, es braucht 150 Jahre, bis man das Holz von Eichen kann brauchen zur Verarbeitung. Und man ausgerechnet hat, dass man Ende 20. Jahrhundert, Anfang 21. Jahrhundert eine Not hat, wenn man weiterhin so viel Schiff wird bauen, was Holz anbelangt. Das ist langfristiges Denken, vorausschauen. Und mit dem Gebet ist es manchmal so, dass wir uns wünschten, wenn ich bete, dann geht die Tür auf, wo ich zack durchschreiten kann. Aber manchmal öffnet das Gebet nur ein Fenster, wo ich vielleicht nur in die Weite schauen kann. Ich selber vielleicht gar nicht beteiligt bin. Vielleicht erst meine Kinder oder meine Enkel oder meine Nachbarn oder irgendjemand viel, viel später oder an meiner Stelle die Antwort bekommt auf das Gebet. Das fasziniert mich. Der Daniel, der knäulert dreimal am Tag an einem offenen Fenster in seinem obersten Stock, aber Richtung Jerusalem. Weißt du, so Richtung Jerusalem? Seine Ausrichtung, seine Position. Er ist dort als Teenager weggekommen, nach Babylon, weggeführt worden. Und er ist uralt, jetzt. Aber er hat die Sehnsucht behalten, mit der Verheißung von Gott, einmal werden wir nicht zurückkommen. Und wenn nicht ich, dann vielleicht meine Nachkommen. Und er hat betet langfristig, er hat ein offenes Fenster gehabt und er hat nie Türen bekommen. Er ist nie zurückgegangen nach Jerusalem. Langfristiges Denken, langfristig beten, wie machen wir das? Es gibt drei Punkte, die ich möchte anschauen. Das erste, wir müssen nach Gewohnheit beten. Das zweite, wir müssen kreativ beten. Und das letzte, wir müssen langfristig beten. Das erste, nach Gewohnheit beten. Ich glaube, wir brauchen Gewohnheit im Blick auf das Gebet. Damit wir an unser Gebetsfenster gehen. So das erste Hindernis ist, dass wir uns nie entscheiden, doch, ich gehe regelmäßig zum Gebet. Dass wir keinen Ort haben, wo wir Gott suchen. Irgendeinen Ort, wo ich weiss, das ist mein Ort, wo ich bete. Kann sein, dass du nicht betest, weil du keinen so Ort hast. Weißt du, der Daniel ist jeden Tag dreimal tun. Und er hat das Fenster gehabt und er gewusst, da bete ich. Ich habe das auch so ein Gebetsfenster. Bei mir heisst der Poeng, ist so ein Stuhl. Das ist der Stuhl, seit ich ausgezogen bin von daheim. Den habe ich mir dann irgendwann angeschafft. Eigentlich als Lesesessel, weil ich gedacht habe, als Theologiestudent muss man mega viel lesen. Aber das habe ich dann nicht auf dem Stuhl gemacht, sondern am Pult. Aber das ist mein Stuhl geworden vom Gebet. Ich habe mehr auf dem Sessel gebetet und vor dem Sessel knäulet als von irgendetwas anderem in dieser Welt. Das ist der Ort, wenn ich dort hinhocke, dann weiss ich, ah ja, da habe ich schon für das gebetet. Und da habe ich schon für das Danke gesagt. Kann sein, dass du keinen so Ort hast und darum nicht betest. Schau, ein Schachspieler, der kann im Kopf Schach spielen. Das kann er. Aber am besten macht er es mit dem Schachbrett. Christen können im Kopf beten. Sie können auf dem Weg zu der Arbeit beten. Sie können im Zug beten, im Auto beten. Sie können, also man kann eigentlich überall beten. Es gibt die kreativsten Orte. Aber dort, wo du am besten, am intimsten, am tiefsten kannst beten, das ist, wenn du einen abgeschotteten Ort hast. Der John Piper, der hat gesagt, das ist der Garten, in dem das Gebet kann blühen. Und er hat zu wenig Raum gehabt, hat eine grosse Familie gehabt, viele Kinder. Und er hat kein Zimmer gehabt wie der Daniel, wo er hätte können als sein Gebetszimmer haben. Was hat er gemacht? Sie haben ein Treppenhaus gehabt. Dann hat er dort einfach einen Vorhang vorne angehängt und hat unter der Treppe sein Gebetsschämmeli gehabt, wo er gebetet hat. Und alle haben gewusst, wenn dort das Tuch davor hängt, ah, okay, der John ist wieder mal am Betten. Er hat gesagt, wir brauchen den Ort. Dort floriert unser Gebet. Der Gerhard Meyer hat einen Kommentar geschrieben, Daniel war der zweithöchste Mann im Babylonischen Reich. Das Babylonische Reich ist von Indien bis nach Ägypten gegangen. Ein riesiges Gebiet. Und der König hat gesagt, ich will den Daniel zum Höchsten über alle machen. Der Daniel, der hat alles gehabt, hat einen riesen Job gehabt. Und der Gerhard Meyer sagt folgendes, Daniel hat sein Haus wahrscheinlich selber gebaut. Aber er hat sein Haus so gebaut, dass die obersten Fenster vom Dachgeschoss Richtung Jerusalem gegangen sind. Das war seine Sehnsucht. Dort hat er hingeschaut. Ich glaube, viele haben mehr Frust als Freude zum Gebet, weil wir den täglichen Rhythmus nicht kennen, sondern nur einen wöchentlichen mit Gott. Wir brauchen den Ort. Ich finde es faszinierend, Lukas 22, Vers 39 heisst, dass Jesus nach seiner Gewohnheit einen Ort hatte, wo er betet hat. Nämlich im Garten Gethsemane. Das war der Ort, wo er gebeten hat. Im Garten. Der Daniel hat einen Ort, wo er gebeten hat. Er hat eigentlich ein Gebetshaus gehabt. Es ist die Überzeugung, ich mache etwas zu meiner Gewohnheit. Und jetzt, also die es noch nicht gemerkt haben, wir sind im 21. Jahrhundert gelandet. Und das grösste Problem, das ich heute habe, ist, jemandem zu sagen, du kannst dich für etwas entscheiden und das durchziehen. Wenn man heute sagt, nein, Spontanität ist wichtig, Freiheit ist wichtig, Gefühle sind wichtig, aber sich für etwas entscheiden, mein Gott, ist das altmodisch, oder? Und auch etwas dran, Gewohnheit. Gewohnheit ist doch überhaupt Spontanitätskiller überhaupt. Aber weißt du, das stimmt nicht. Gewohnheit ist nicht der Gegner von Spontanität und Gefühl, sondern es ist der Garten, in dem das Gebet wachsen kann. Ich merke, wenn ich spontan würde predigen gehen, ich glaube, dann wäre ich heute Morgen nicht da. Weil ich habe gestern die Predigt geübt und dachte, oh, dort habe ich auch noch mal gesagt, mein Gott, ich habe sogar eine Seite rausgestrichen, die Stilität, wo ich gar nicht predige. Wenn ich auf meine Spontanität würde schauen, dann würde ich manche Predigten vielleicht eher so, ja gut, wenn ihr wirklich zulassen. Ja, so grosse Begeisterung ist nicht da. Okay, dann singen wir doch noch mal ein Lied. Aber es gehört zu meiner Überzeugung. Oder man kann anders sagen, es ist wie eine Gewohnheit für mich. Es ist ein Anliegen geworden. Es ist mein Gebetsfenster geworden. Etwas, was zu mir gehört, ich bete mega gerne in diesen Räumen. Ich gehe ab und zu unter der Woche hier hoch und bete. Und jetzt weisst du, wieso. Nämlich aus einem einzigen Grund. Dass wenn ich am Sonntagmorgen da vorne stehe, ich plötzlich weiss, oh, da bin ich ja schon mal gewesen. Es löst etwas aus. Und es gibt mir Halt. Ich möchte dir Mut machen, such dir so einen Ort, wo du betest. Gewohnheit hilft dir, zu beten, auch wenn du keine Lust dazu hast. Und Gewohnheit hilft dir, dort Lust durch plötzlich die Freude wieder zu finden an Gott. Manchmal muss man durch etwas durchackern, dass man plötzlich den Schatz entdeckt. Mach Gebet zu einer Gewohnheit. Der Daniel hat die Gewohnheit gehabt und er hat eine Position damit eingenommen. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Der Daniel hat nach Jerusalem gebetet. Und eigentlich ist es egal, in welche Himmelsrichtung du betest. Du kannst nach New York beten, wo auch immer hin. Weil Jesus hat immer gesagt, schau, es ist nicht wichtig, wo man oder in welche Richtung man arbeitet, sondern dass man im Geist und Wahrheit arbeitet. Und dort wird Jesus sagen, schau, es ist wichtig, in welcher Position, in welcher Gesinnung du betest. Und der Daniel hat eine Gesinnung gehabt, er hat eine Position gehabt, er hat sie immer in Richtung Jerusalem eingenommen, er hat gewusst, dorthin möchte ich wieder. Das ist meine Ausrichtung. Jesus hat eine Position eingenommen. Weißt du, so Jesus im Garten Gethsemane immer ist nach seiner Gewohnheit gebeten? Er hat ausdrücklich einen Garten gewählt. Ich glaube, aus einem einzigen Grund. Weil es schon mal einen Garten gegeben hat in der Geschichte. Der Garten Eden. Und dort haben die Menschen gesagt, Gott, ich will ohne dich, ohne die Bestimmung von dir leben. Darum hat Jesus den Garten wieder gewählt. Jetzt den Garten Gethsemane, weil er gesagt hat, ich will das Schicksal vom Garten Eden wenden. Die Menschen, die ohne Gott leben wollen, denen möchte ich Gott wieder bringen. Und ich gebe stellvertretend mein Leben hin. Im Garten Eden haben die Menschen gesagt, ich will ohne dich leben. Im Garten Gethsemane hat Jesus gesagt, ich will nichts anderes, als selbst wenn ich würde sterben, mit dir sterben, Gott. Ich gebe mein Leben hin. Das hat Jesus gemacht. Er hat eine Position gehabt. Er hat eine Richtung gehabt. Er hat die Menschen retten. Er hat sein Leben hingegeben für dich. Das war seine Position gewesen. Eine Position macht etwas mit uns. Und jetzt merke ich, viele Personen, die gläubig sind, die bekehrt sind, die vergeistlichen schnell. Und es ist Gefahr da, möglichst schnell im Himmel zu sein und abzuheben von der Erde. Und es stimmt, es ist nicht essentiell, in welche Richtung du betest oder dass du was für einen Ort du hast. Aber ich merke, es ist existenziell, es tut unserer Seele gut. Und wir dürfen unsere Liebe dürfen wir nicht vergeistlichen. Gott hat ihn geschaffen und geschöpft. Und unser Körper braucht das. Er braucht manchmal die Hilfe, dass wir einen Ort haben, dass wir einen Stuhl haben, wo wir Gebet machen. Die Tendenz ist, dass wir alles vergeistlichen, aber unser Glaube möchte verlieblicht werden. Es war mal ein Heli-Missionar in Afrika gewesen, und dann hat er mit einem Stamm, einem verwandten Stamm, besuchen, eine Tagesreise weg. Und sie sind losmarschiert, oder, unterwegs, es war mega heiß gewesen, oder Dschungel durch, und sie haben gewusst, wir müssen bis am Abend dort sein. Es darf nicht eindunkeln, wenn wir im Dschungel stecken. Sie sind gelaufen und gelaufen und gelaufen, oder? Und irgendwann pflanzen sich die Einheimischen, der Stamm, einfach am Boden. Und er bleibt so stehen und denkt, ja, nein. Und sagt, hey, los, wir müssen weitergehen. Und so. Und will sie animieren und sagt, hey, schaut mal auf die Uhr. Sie haben keine Uhr gehabt. Er hat gesagt, schaut auf die Sonne. Es ist einfach nichts gegangen. Und dann nachher haben sie ihm geantwortet, schau, unsere Seele muss hinten nachkommen. Und die sind nur gelaufen, also sind nicht Motor angefahren. Ich habe gemerkt, die haben etwas mehr gecheckt als manchmal mehr. Dass unser Körper mit muss kommen in unseren Glauben, dass er zu uns gehört. Dass unser Glaube soll in unser Leben eindringen. Und ich habe auch etwas gemerkt, mit dieser Position ist etwas mega wichtig. Du hast vielleicht Probleme in deinem Leben. Vielleicht einen Beziehungsstress. Oder so ist etwas, was dich belastet. Und das sind Sachen, die nehmen uns ein, die ändern unsere Position. Das ist etwas, was ich mega gemerkt habe. Da beschäftigen mich Probleme in der Gemeinde. Oder irgendwie, ich rege mich auf über irgendetwas. Ich rege mich auf über Gespräche, die gewesen sind. Oder ich fühle mich verletzt aufgrund von etwas. Und dann fängt das so wie innerlich an. Und manchmal denke ich, ist das wie eine Priobahn. Oder eine Priobahn, die zieht sich an. Wenn meine Position so auf Probleme ausgerichtet ist, das zieht sich an und es hält mich vom Gebet weg. Es ist nicht so anstrengend, zu meinem Punkt zu kommen, wenn ich so Sachen habe, wenn mich das Zeug beschäftigt, dann muss ich mich zwingen, auf die Knie zu gehen. Und dann passiert plötzlich Folgendes, wenn ich meine Position ändere, wenn ich plötzlich an mein Gebetsfenster, dann drehe ich um. Wenn du die Priobahn einen Wagen umkehrst, merkst du plötzlich, was passiert. Es stößt den anderen Wagen ab. Das ist das, was ich spüre. Ich versinke so schnell in meinen Problemen, in meiner Unversöhnlichkeit, in meinen Anschuldigungen gegenüber anderen. Und ich muss das ändern. Und plötzlich merke ich, aha, da geht der Zug in die richtige Richtung. Die räumliche Ausrichtung bewirkt, dass dein Gebet nicht mehr oberflächlich ist. Und das ist das, was Daniel gemacht hat. Das Zweite, was er gemacht hat, er hat kreativ gebetet. Also er ist Kreativität in Person gewesen. Von ihm lesen wir am meisten, wie er gebetet hat in der Bibel. Darum höre ich mit ihm auf. Er hat gefastet, er hat mit der Bibel gebetet, er hat flach auf dem Angesicht gebetet, also nicht auf die Knie, sondern zack, wirklich flach, hat sich Asche während dem Gebet übers Haupt gestreut, hat seine Kleider zerrissen, er hat auf den Knie gebetet, er hat alles Mögliche ausprobiert. In unserem Text werden satte, sage und schreibe, 4 Wörter für sein Gebet gebraucht. Er war kreativ gewesen. Und ich habe gemerkt, irgendwann, ich habe Theologie studiert, oder man hat gesagt, du als Theologiestudent, dann als Pfarrer musst du beten, was das Zeug hat, oder? Das ist eine von deiner Leidenschaften, die du musst haben. Ich habe gemerkt, irgendwann ist mein Gebetsleben ausgedörrt. Und da war mir ein Schatz gewesen, dass ich angefangen habe, kreativ zu werden in meinem Gebet. Und da ist der Daniel ein Beispiel dafür. Das Erste, was der Daniel gemacht hat, wenn wir seine Gebete anschauen, er hat mit der Bibel gebetet. Und das war ein Schatz, der wie nichts anderes, nebst dem Gebet zum Heiligen Geist, mein Gebetsleben verändert hat. Dass ich angefangen habe, mit der Bibel zu beten. Irgendwann sind mir die Worte ausgegangen. Also habe ich angefangen, zuerst in der Jugendarbeit und jetzt hier in Männendorf, in der Gemeinde, da habe ich für die Gemeinde angefangen zu beten. Oder nach einer Woche Gebet denke ich, ja, ich habe es schon lange auswendig, meine Anliegen. Ich weiß nicht mehr, wie ich weiter beten. Mir sind die Worte ausgegangen. Dann habe ich angefangen mit der Bibel zu beten. Ich habe angefangen, meine stille Zeittexte zu durchbeten. Und plötzlich habe ich gemerkt, die Bibel will eigentlich nicht durchgelesen werden, sondern sie will durchbetet werden. Der Tim Keller hat gesagt, Gebet und Bibel sind wie ein verheiratetes Ehepaar. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und das eine holt aus dem anderen das Beste raus. Ich habe gerade kürzlich eine Seelsorge gehabt. Und dann, ich habe nicht so recht gewusst, ja, was soll ich jetzt noch sagen, oder? Ich bin auch ausgeschossen gewesen. Und dann habe ich gesagt, komm, wir beten doch zusammen den Psalm 36 durch. Und wir machen es so, du lesest immer einen Vers und ich bete immer für den Vers oder mit dem Vers. Da hat die Person angefangen, Vers 1, und ich habe nicht berechnet, dass der Psalm 22 Verse hat. In der Hälfte habe ich gedacht, wenn wir da ein Komma machen. Und dann hat die Person gesagt, nein, das ist jetzt so gut gewesen, komm, wir haben das zusammenbeten. Das ist so für mich jetzt ein geistlicher Marathon gewesen. Zu jedem Vers durchbetet. Aber da steckt eine Kraft drin. Plötzlich gehen einem neue Sachen auf. Plötzlich sieht man, wie man noch beten kann. Plötzlich entdeckt man einen Goldschatz, den man gar nicht gesehen hätte. Und so habe ich die meisten Versen entdeckt, die plötzlich in mein Herz gedrungen sind und die ich auswendig gelernt habe. Bet mit der Bibel. Es ist eine Möglichkeit, wie du dein Gebetsleben ganz neu erneuern darfst. Das Zweite ist, der Daniel hat gefastet. Und er hat ein ganz besonderes Fasten gehabt. Ich nenne das Daniel-Fasten. Und zwar geht das so, der Daniel hat ganz am Anfang von seiner Ära auf etwas verzichtet, wo ihm gut hätte da und wo er gebraucht hätte für seine körperliche Ausbildung, aber wo er bewusst für eine bestimmte Zeit auf der Seite gelassen hat. Er hat einen bestimmten Grund gehabt, zwar aus Glaubensüberzeugung. Aber das ist das Daniel-Fasten für mich geworden. Dass ich bewusst für eine bestimmte Zeit auf Sachen verzichte, die eigentlich gut sind und die ich weitermachen will. Also nicht auf Sachen verzichten, wo ich denke, also jetzt trinke ich zu viel Kaffee, jetzt muss ich das mal aufhören, oder ich schaue zu viel Fernsehen, jetzt muss ich mal Fernsehfasten. Oder? Das ist nicht das Daniel-Fasten, sondern das ist Gesundheitsfasten. Daniel-Fasten ist, ich verzichte auf etwas, was ich eigentlich gerne habe, etwas, was mir wertvoll ist, etwas, was mir wichtig ist, für eine gewisse Zeit, um äußerlich zu betonen, was mein inneres Anliegen ist. Nämlich mit dem Daniel-Fasten sagt man äußerlich, was man innerlich Gott zubetet. Nämlich, ich brauche dich und ich will dich um alles in der Welt. Oder man hat ein Anliegen. Und mit dem, dass man auf etwas verzichtet, wo man eigentlich gern hat, sagt man, aber das, dass du eingreifst, will ich noch viel lieber als das, wo ich jetzt schmerzhaft darauf verzichte. Ich habe das gemacht vor kurzer Zeit und ich habe mir, ja, in einem blöden Moment habe ich mich dazu verleiten lassen, 2 Wochen lang zu fasten auf alles Social Media, Fernsehen, YouTube, Internetstreaming, einfach alles, was irgendwie Filmmaterial ist. Ja. Ich habe mich verpflichtet, 2 Wochen lang nichts mehr zu essen, nach dem Abendessen. Ich weiß, es klingt mega komisch, aber das war für mich ein Opfer. Ich habe so viele Abendtermine und ich liebe es dann, nochmal heimzukommen, oder zu Nacht um 10 Uhr und dann noch irgendwie eine kurze Sendung zu schauen und etwas dazu zu essen. Ich muss so wieder den Tag abschließen. Das ist so ein Abendritual, um noch zu beten. Er hat gesagt, und das mache ich nicht mehr. Weißt du, jeden Abend, die zwei Wochen lang sind für mich ein ganzes Jahr gefühlt. Und ich habe verzichtet auf Kaffee trinken. Das ist etwas, was ich mega gerne mache. Das ist auch das, was ich zu meinem Poengstuhl nehme, zu meinem Ort von meinem Gebet. Ich habe das jeden Abend gespürt. Ich habe jeden Morgen, wenn ich habe eigentlich den Geruch vom Kaffee noch da beim Stuhl, wo ich hingehockt bin, geschmeckt. Und ich habe äußerlich gesagt, was ich innerlich will. Ich habe nämlich ganz ein bestimmtes Gebetsanliegen gehabt und gesagt, ich bete 2 Wochen lang für das. Und jetzt sage ich euch, wieso das so blöd war. Also, ausgerechnet in diesen 2 Wochen sind alle Champions Halbfinalspiel und Finalspiel gelaufen. Und ich habe sogar mit einer Person noch abgemacht, komm, wir gehen zusammen, wir treffen uns, wir haben schon Zeit abgemacht, gehen das Champions Halbfinalspiel schauen. Ich habe dann müssen anrufen und sagen, oh du, ich habe etwas Dummes gemacht, ich tue gerade Daniel fasten. Und er dachte, was machst du? Das Fasten macht unser Gebet nicht schneller oder besser, aber es macht es intensiver. Es zeigt innerlich, äußerlich, was ich innerlich wünsche. Und das Letzte, der Daniel hat auf den Knien gebetet. Es ist die meist erwähnte Gebetsart. Das heisst, 3-mal am Tag, am Morgen, am Mittag und am Abend, ist er hingegangen, hat sich abgeknäult und hat gebetet. Und was mich weghaut, ist, der Daniel ist in diesem Moment 80 Jahre alt. Mein Gott, muss der gute Knie haben. Da habe ich Folgendes festgestellt. Wenn wir mit 80 Jahren, wenn ich mit 80 Jahren noch will können auf den Knie beten, dann muss ich das jetzt meine Knie antrainieren. Ich kann nicht einstehen, wenn ich 80 bin, sagen, so und jetzt fange ich auf den Knie beten. Dann wird unser Gebet eher zum Klagegeschrei, anstatt zum Freudejubel. Der Daniel ist auf die Knie gegangen und auch auf den Knie beten erhöht nicht die Trefferquote. Gott wird nicht eher hören, wenn wir auf den Knie sind. Aber es macht unser Gebet intensiver. Es bringt uns in die richtige Position, in die richtige Grundhaltung. Nämlich, Gott, ich gebe mein Leben ganz dir hin. Ich beuge mich vor dir. Ich habe manchmal das Gefühl, die Kirche hat das Kniebetten vergessen. Ich weiss noch, eine Person, die ist auf mir, das ist also eine ältere Person, ist im Alter von meinen Eltern. Und die hat einmal erzählt, schau, als ich mich verlobt habe, bin ich eines Tages bei meiner Verlobten in die Kirche gegangen. Ich habe mich mega gefreut auf den Gottesdienst. Oder? Also mein Gedanke war, er hat sich, glaube ich, nicht auf den Gottesdienst gefreut. Auf jeden Fall, er ist in die Kirche und er hat zwei erschreckende Sachen festgestellt. Das Erste, da ist er reingekommen, oder? Schön mit seiner Verlobten. Er hat gemerkt, Frauen hocken rechts und Männer links. Da hat er die erste Depression gehabt, oder? Da hat er irgendwo einen Platz gesucht und er hat sich gar nicht konzentrieren auf die Predigt, oder? Er hat immer so schauen, ob sie wo sie wirklich ist, oder? Ist auch noch gefährlich gewesen, er hätte ja auch noch andere können sehen. Er ist gehockt und dann nachher ist plötzlich die Aufforderung gekommen, so jetzt beten wir. Und er denkt, so etwas, wo ich weiss, wie es geht. Oder er hat schon gehört, rascheln um sich herum und hat die Augen geschlossen und ist auch aufgestanden. Und dann hat er irgendwie das Gefühl gehabt, es ist irgendetwas komisch. Und dann hat er so die Augen leicht aufzwinkert und hat gemerkt, alle sind auf den Knien. Und das hat ihn bewegt. Nicht, dass wir jetzt da unsere Knie-Gebetsschämmel wieder einrichten müssen, aber er hat etwas dort begriffen. Es drückt etwas Unglaubliches aus, wenn wir auf die Knie gehen. Es zeigt, was uns wichtig ist, vor was wir aber knüllen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir knüllen vor aller Welt in unserem Leben runter. Ein paar knüllen sich in die Arbeit, als wäre das ihr Gott. Knüllen sich ihr Hobby, als wäre das. Ein paar knüllen auf ihren Problem um. Und knüllen sich so tief in ihre Probleme, dass sie den Kopf nicht mehr hängen lassen. Sie knüllen sich drin bei allem Möglichen. Du knüllst dich vielleicht auch drin in Unversöhnlichkeit und kannst es wie nicht loslassen. Oder in etwas, das dir angetan wurde vor Jahren. Wir knüllen und knüllen und knüllen, aber wir haben verlernt, vom Größten zu knüllen, was es überhaupt gibt, vor Gott. Und sagen, Gott, von dem, wo ich mein Knie beugen will, das bist du. Das Spurgeon hat gesagt, die Knie sind, was die geistlichen Übungen betrifft, die helfendsten und die stärkendsten Mittel. Und ich probiere es einfach mal aus. Probier mal aus. Musst vielleicht nicht gerade aufgeben in der ersten Woche, dann musst du auch ein bisschen durchhalten. Aber ich glaube, es wird etwas auslösen. Die Knie sind, was die geistlichen Übungen anbetrifft, die helfendsten und stärkendsten Mittel. Und mich begleitet immer ein Gebet. Das ist ein Gebet von Hillsong auf Englisch und auf Deutsch heisst, ich stoße am Himmel, wenn meine Knie den Boden berühren. Ich stoße am Himmel, wenn meine Knie den Boden berühren. Der Daniel hat nach Gewohnheit gebetet, er hat absolut kreativ gebetet und jetzt, er hat langfristig gebetet. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt am Fenster gelandet sind. Das sind so Schritte, die wir gehen müssen. Eine Gewohnheit einführen, kreativ beten. Und dann werden wir vor unserem Gebetsfenster stehen. Und jetzt ist es so, viele wünschen sich eine Tür und nicht ein Fenster. Oder du wünschst dir, ich bete und dann nachher dann blitzt es oder irgendein Engel kommt und ich kann gehen und ich habe das Wunder. Und ist es nicht so in der Kirche? Da erzählt jemand immer wieder das Zeugnis, er hat betet oder sie hat betet und sie hat das Wunder erlebt. Und du hockst auf deinem Stuhl und denkst, ich habe doch viel mehr betet und ich habe sogar noch gefastet und was habe ich? Ein Anti-Wunder. Und du denkst, ja mein Gott, du kannst gut erzählen. In deinem Glaubensleben und bei uns in der Kirche gibt es immer die zwei Seiten. Es gibt immer die Situationen, wo man betet und Gott macht die Tür auf. Aber es gibt auch die anderen Situationen, wo man betet und irgendwie es geht keine Türen auf. Und dort ist das Stichwort Öffnungsfenster, das Stichwort von unserem Tag. Manchmal macht Gebet keine Türen auf, sondern einfach ein Fenster. Du darfst da stehen und schauen. Und vielleicht wirst du erst viel, viel später dann durch die Türen gehen können. Aber vielleicht wirst auch du selber gar nichts von diesem Gebet haben. Ich merke, es gibt manchmal konservierte Gebete. Das sind Gebete, die wir ausgesprochen haben, die Gott konserviert auf den Moment, wo er sie hören will. Ich stelle fest, ich glaube, Gott tut mehr Gebete von uns mit Ja beantworten, als wir das Gefühl haben, dass er mit Nein beantwortet. Und wieso? Weil auf den ersten Moment vielleicht nichts passiert, aber im Himmel eine Bewegung ausgeht, wo Gott schon den Zeitpunkt festgelegt hat, wo er hören will. Im Moment, wo wir beten, sagt Gott im Himmel ja, nur die Ausführung verspätet sich. Das ist ein Fenster auftun und schauen und sagen, in die Richtung will ich. Der Honi, das war der, mit dem ich die Gebetserie eingeleitet habe. Er hat gebeten gehabt, wo es nicht geregnet hat, hat einen Kreis gezogen, ist drinnen gestanden und gesagt, Gott, ich gehe nicht aus dem Kreis raus, bis es wieder regnet. Und es hat angefangen zu regnen. Und er ist eines Tages auch wieder durchs Land Israel gezogen und hat einen Mann gefunden, der Johannes Brotbäume gepflanzt hat. Und er ist zu dem Mann hergestanden, hat zugeschaut und irgendwann, das sehe ich mal im Talmud, irgendwann fragt er den Mann, ja, wie lange brauchen die Bäume, bis sie Frucht tragen? Und dann hat er gemeint, Johannesbrotbäume 70 Jahre, bis sie gewachsen sind groß und bis sie wirklich Früchte geben, die man davor kann sich ernähren kann. Und dann fragt der Honi, ja, aber kannst denn du noch davon ausgehen, dass du in 70 Jahren noch davon kannst essen? Und dann hat der Mann gesagt, nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe erlebt, dass ich von Johannesbrotbäumen habe können essen, wo mein Vater gepflanzt hat, wo mein Großvater und mein Urgroßvater gepflanzt haben. Und wenn ich die Bäume pflanze, dann werde ich vielleicht nicht selber davon essen, aber vielleicht meine Kinder und meine Enkel. Und das ist langfristiges Beten. Manche von unseren Gebeten gehen erst auf bei anderen Personen oder bei unseren Nachfahren. Gott sagt zu meinen Gebet von uns, glaube ich, ja. Einfach die Ausführung ist vielleicht später oder es ist vielleicht auch eine andere. Vielleicht erhört Gott unsere Gebete manchmal anders, aber trifft sie besser, als wir denken. Es hat einen Mann gegeben, der hat einmal gesagt, Gott, ich bitte dich um zwei Sachen. Ich bitte dich um die Weisheit vom Salomo und um die Geduld vom Hiob. Er hat gewartet und es ist einfach nichts passiert. Er hat geheiratet, hat eine wunderschöne Tochter bekommen. Es ist einfach nichts passiert. Oder? Die Tochter ist älter geworden und älter. Und sie war wunderhübsch, bei allen beliebt. Ja. Und ist immer wieder kurz zum Vater und gefragt, kannst du mir nicht das noch geben, kannst du nicht das noch machen? Oder? Und der Vater, der hat einfach nie können Nein sagen. Es hat immer sein Herz berührt. Oder seine Tochter kommt, die ist so eine wunderhübsche. Aber irgendwann hat er einfach nicht mehr mögen, oder? Sie ist einfach immer gekommen. Dann ist er wieder ins Gebet gegangen. Und dann hat er gebetet, Gott, ich habe dich um die Weisheit Salomos bittet und um die Geduld vom Hiob. Und was hast du mir gegeben? Nur die uferlosen Fragen von einer wunderschönen Frau. Und sagt Gott, genau so habe ich dein Gebet beantworten. Er hätte sollen Geduld lernen mit einer wunderschönen Tochter und die Weisheit bekommen mit ihren unendlichen Fragen. Manchmal antwortet Gott anders auf unser Gebet. Und wir müssen wieder das offene Fenster ihm zulassen. Offen lassen. Und merken, Gott geht seinen grossartigen Weg. Ich habe angefangen, für Folgendes zu danken. Ich habe gesagt, danke Gott für die Türen, die du zumachst. Weil sie zeigen mir schon einen Weg, wo nicht so gegangen sind für dein Wunder, das du tun willst. Danke Gott für die Türen, die du zumachst, weil sie zeigen mir schon einen Weg, wo du nicht möchtest gehen, dass du dein Wunder tust. Stell dir vor, was würde anfangen, wenn du anfängst zu beten, wirklich beten, wenn du sagst, Gott, du bist meine grösste Sehnsucht, vor dir neulich runter. Ich habe etwas versprochen und das halte ich auch. Ich habe nämlich gesagt, ich höre die Serie auf mit dem Zeugnis von Gypsy Smith. Er ist in England aufgewachsen als Zigeuner, außerhalb von London in einer Hütte. Und er hat sich bekehrt, er hat Jesus in sein Leben aufgenommen, er hat sein Leben Jesus anbefohlen. Und dann hat er den Weg eingeschlagen zum Prediger. Er ist in die Hausarmee gekommen und ist dort Hausarmee-Offizier geworden. Also ganz einfach gesagt, er ist Pastor geworden. Und er hat angefangen zu predigen. Und er hat eine unglaubliche Gabe gehabt. Er ist 45 Mal in seinem Leben in die USA gerufen worden, um dort zu predigen. Und das war in der damaligen Zeit nicht einfach gewöhnlich gewesen, dass man 45 Mal übergeht. Er ist zweimal vor zwei unterschiedlichen US-amerikanischen Präsidenten gerufen worden für eine private Audienz. Und die Leute wollten wissen, was ist dein Geheimnis? Und dann haben sie eine Delegation von Christen geschickt, die sind zum Gypsy gekommen, hat ihm nur Gypsy gesagt, heisst nichts anderes als Zigeuner. Haben gesagt, Gypsy, was ist dein Geheimnis? Wir wollen es wissen. Und dann hat er gesagt, geh wieder heim. Das erste Wort war. Das finde ich auch eine fantastische Antwort. Geh wieder heim. Schliesset euch in euer Zimmer ein und zieht mit einer Kreide einen Kreis um euch herum. Und dann knäult ihr in den Kreidekreis ein und betet, Gott, fang da innerhalb von diesem Kreis mit einer Erweckung an. Und das war sein Geheimnis gewesen. Er hat gesagt, Das Geheimnis steht und fällt mit dem, vor wem du dich niederknäulst, wem du dir gibst, wer du arbeitest. Und das ist mein Traum. Ich träume davon, dass man nicht weiss, wie viele Leute hier ein- und ausgehen. Ich träume davon, dass man nicht weiss, wer alles in die Fegmännerdorf-Jüdiker geht. Sondern ich träume davon, dass man weiss, dass unsere Gemeinde betet, dass wir beten, dass wir auf die Knie gehen, dass wir erleben dürfen, dass Gott Wunder tut. Langfristig vielleicht. Aber dass er etwas bewegt, dass wenn wir beten, dass er seinen Arm ausstreckt. Ich möchte aufhören mit Folgendem. Das Volk Israel hat Wunder über Wunder mit Gott dürfen erleben. Sie sind in Israel, in Ägypten versklavt gewesen. Und dort haben sie 10 Plagen erlebt, 10 Wunder, die Gott gemacht hat. Und bei allen von diesen 10 Wundern heisst, sie sind mit dem Finger von Gott gemacht worden. Also der Finger Gottes hat die 10 Wunder in Ägypten gemacht. Und jetzt ist es mega spannend. Dann hat Gott sie aus Ägypten rausgeführt, in die Wüste geführt und will ins Land Kanaan, ins verheißene Land bringen. Und dann haben sie etliche Wunder wieder erlebt. Und jetzt ist es spannend, was dort heisst, wie Gott die Wunder gemacht hat. Die hat er nicht mit seinem Finger gemacht. Die hat er mit seinem Arm gemacht. Und das ist das, was ich mir wünsche. Dass Gott nicht nur seinen Finger bewegt, sondern dort braucht er ein Volk, das auf die Knie geht und betet, dass er seinen Arm ausstreckt. Die Waffe von Gott, das ist die Botschaft von der Bibel, die Botschaft vom Evangelium, das Predigen. Aber der Arm, wo die Waffe schwingt, das ist das Gebet. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du geehrt werden mit unserem ganzen Leben. Ich möchte dich bitten, begeistere unser Denken für dich. Dass nichts in unserem Denken mehr Raum einnimmt und wir von mehr in unserem Denken aber nichts als vor dir. Beflügle unser Gefühl, dass unser Gefühl dir zugehen darf. Und ich bitte dich, fang du unseren Willen ein. Gewöhn du unseren Willen. Nimm ihn hin zu dir, dass wir mit unserem ganzen Leben sagen, Gott, du bist das Beste, dich will ich haben. Und dass wir dich anfangen zu bestürmen für unsere Anliegen. Und dürfen erleben, dass die Fenster aufgehen, aber dass du auch die Türen auftust. Oh Jesus, bitte ich dich für unsere Gemeinde, dass wir erleben dürfen, dass du Wunder tust. Wunder in unseren Fragen, personellen Fragen, Räumlichkeitsfragen, in Fragen von Leuten, die sich investieren im Musikbereich oder wo auch immer, dass du da Wunder tust. Amen.